wunderschönen guten Tag an diesem jetzigen Zeitpunkt, an dem ihr euch befindet. Ich versuche zu vage zu sein, wie ich nur kann, weil die Aufnahme wieder eine Ausnahme ist.
Wir sind in einer
Ausnahmsweise eine Ausnahme oder so, wie sagt man.
Ich sage euch ganz ehrlich, wir sind wirklich sehr vage heute, weil das ist eine Episode, die wir aufgenommen haben. Also Stand, wir sind jetzt im September 2019. Wir nehmen diese Aufnahme auf für den Fall, dass wir irgendwann mal keine Zeit für eine Aufnahme haben. Und wenn ihr das hört, dann ist irgendwas passiert und wir haben aus dem September 2019 in der ersten Podcast-Woche haben wir eine Backup-Folge aufgenommen, ja.
Ja, ist eine Backup-Folge. Also, wir werden uns heute auf jeden Fall über Dinge unterhalten, die vielleicht für euch lächerlich vorkommen, aber wir werden heute die Auswertung der Gamescom machen. Von unserer Gamescom auf jeden Fall und wir sprechen darüber, wie die Dreamhack wohl laufen wird.
Genau.
2020, das ist das nächste Event, was auf der Tisch.
Ich habe hier was auf dem Zettel und zwar, ich habe gelesen, dass in Wuhan ein neuartiger Grippevirus gefunden worden ist. Der ist da entdeckt worden. Der soll wohl auch die Lunge angreifen und man denkt darüber nach, ob das sich potenziell vielleicht auch ausbreiten könnte. Ja, ich glaube
ja,
gar nicht dran.
Aber das wird. Das Ja, aber guck doch mal, das letzte Mal, als sie diese komische SARS-Scheiße hatten, was ist denn da passiert?
Ja, ja.
Haben alle auch dicke Hose gemacht, aber dann war das innerhalb von einer Woche vorbei.
Außerdem heute noch das neue Album-Review von Michael Wendler und Xavier Naidoo. Zwei großartige Künstler, die ich sehr... Das Neueste von Kanzlerin Angela Merkel.
Sprich ruhig weiter, die du selbst auch sehr...
Die ich selbst sehr wertschätzen gelernt habe und auch ihre persönliche politische Meinung sehr, sehr wertschätze. Da ist auch noch nichts irgendwie Fragliches passiert. Viele behaupten ja...
Lupenrein auch, einfach wirklich, eine weiße Weste.
Ja, viele behaupten ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Viele werfen mir ja auch Kool Savas vor, dass Xavier Naidoo schon irgendwie so ein bisschen in der Schwurbler-Ecke unterwegs sei. Schwurbler übrigens ein Wort, das ich jetzt hier neu erfunden habe. Das ihr hört, er ist als erstes, falls das irgendwann mal Trend werden sollte.
Warte mal, bevor du weiterredest, lass mich kurz noch meine CBD-Tropfen holen.
Ich habe übrigens auch nochmal, jetzt mal Real Talk. Ich habe Tech Talk, ich habe eine Idee. Ich habe mir überlegt, wenn ich in einer Blockchain sogenannte Warteplätze veräußern würde, die ich dann mit Bildern hinterlege, dann glaube ich potenziell, dass man da sehr viele Probleme lösen könnte, wie zum Beispiel Konzerttickets.
Da bin ich auch gerade, nicht so informiert. Das klingt auf jeden Fall technologisch interessant.
Wir sind nur ein paar Tage auseinander. Wir sind nur ein paar Tage vorher. Aber
wir sind nicht wirklich 2019. Für viele Leute, die jetzt gedacht haben, oh krass. Mal gucken, ob... Nee, das ist keine Backup-Folge. Wir sind wirklich nur ein paar Tage auseinander. Aber ich befinde mich gerade jetzt schon auf dem Weg. Das hört, ich weiß nicht, ob man das hört. Also wenn man Geräusche im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass ich gerade in chauffiert werde. Das ist mobil hier. Die Aufnahme ist tatsächlich mobil.
Ja.
Und wir sind auf dem Weg nach Kenia. Wir sind auf dem Weg nach Kenia. Und darum wird die Folge ein bisschen früher gemacht. Und ich habe jetzt auch gesagt, mehr als 220 Reisegeschwindigkeit ist nicht. Ja. Damit die Abrollgeräusche nicht so laut sind, damit das hier auch nicht gestört wird. Aber ich befinde mich just in diesem Augenblick auf dem Weg nach Kenia.
Und falls ihr euch fragt, was macht Stady in Kenia? Das, was jeder weiße Mann in Kenia macht, Ressourcen ausbeuten.
Genau. Nee, nicht nur Ressourcen ausbeuten. Wir haben in Kooperation, das ist so ein Influence. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, am Mittwoch ist das schon in Sack und Tüten. Wir haben eine Kooperation mit dem Waffenladen von Jörg Sprave.
Ah, ja.
Und wir testen hier gerade so eine frei ab 18 doppelläufige Schrotflinte, die man traditionell damals
Großwildjagd.
Auf der Jagd vom Elefanten auf Ureinwohner benutzt
hat. Ja, ja.
Und wir treffen uns da und gucken, ob wir da eine Integration hinbekommen. Denn da sind einige Leute interessiert. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was man im alltäglichen Leben durchaus mal, wenn man es haben darf. Ich meine, da
richtig.
das Waffengesetz oder diese Sachen benutzt, sind ja nur dafür da, damit man Grauzonen finden kann. Wie beispielsweise die Tatsache, dass man Feuerwerkskörper kaufen kann und daraus das Schwarzpulver nutzen kann, um die Waffen zu benutzen.
Ja,
ist auch.
Aber nicht machen. Nicht machen. Nicht
auf gar keinen Fall
aber machen, liebe Nazis. Aber hier könnt ihr die Feuerwerkskörper kaufen.
Liebe Nazis.
Weko.
Macht das lieber nicht, aber falls jemand von euch da Interesse dran hat, hier ist der Link dazu. No? Hier ist der Link.
Ja, nutzt doch bitte meinen Affiliate-Link.
Da könnt ihr euch Polenböller kaufen und wenn ihr da Schwarzpulver rausholt, dann könnt ihr auch von Elefanten auf Ureinwohner schießen.
Ja. Das ist kein Problem. Also ich bin auf jeden Fall mobil, deswegen ist diese Folge auch ein bisschen früher. Und diese Folge wird auch aufgenommen zu einer Zeit, in der niemand weiß, dass ich aufgehört habe zu streamen.
Ja.
Ja.
Weiß niemand. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es merkwürdig auszusprechen, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es dann tatsächlich so, dass ich aufgehört habe zu streamen.
Eine Sache könnte wirklich weird sein und da möchte ich jetzt auch in den ersten 10 Minuten kurz darauf ansprechen. Sollte bereits Krieg in Europa sein, wir wissen es noch nicht. Also wir haben eine ganz gute Ahnung, dass da was passieren könnte, aber wir nehmen das tatsächlich zu einer Zeit auf. Wenn ihr das jetzt hier hört, könnte schon Krieg in Europa sein und wir wissen es einfach noch nicht. Deswegen nehmt uns diese kindliche Gelassenheit, diese vorkriegliche Gelassenheit nicht übel.
Vorkriegliche Gelassenheit. Eieiei, es ist tatsächlich heiß.
Ja,
ne?
Das ist also tatsächlich.
Europa,
ja, das ist wirklich heiß.
Uiuiui.
Man weiß es nicht, wir wissen es auch noch nicht. Wir wissen nur, dass irgendwie dass ganz viele weirde Sachen passieren in der Ukraine, dass Stromleitungen sabotiert werden, Internetleitungen werden sabotiert, Banken werden sabotiert, ganze Wasserrohre und Wasserleitungssysteme werden sabotiert und super viele Menschen in der Ukraine sitzen jetzt da ohne irgendwas, während sich die Truppen an der Grenze bereit machen. Aber Stand jetzt ist noch kein Krieg. Stand jetzt keine Sorge, nichts zu befürchten.
Naja, also Stand jetzt ist, wir wissen es halt nicht.
Ja.
Und wenn es soweit ist, dann überspringt die Folge doch einfach, weil dann wird es nicht besser. Weil wir, also es wird wirklich nicht besser. Die 150.000 Soldaten vor der ukrainischen Grenze, die da eine ganz normale Militärübung mit Belarus ausführen bis zum 26.02., ob die nun kommen oder nicht, das weiß niemand. Aber Frau Baerbock hat zumindest gesagt, dass Deutschland wirtschaftlich dazu bereit ist, die Sanktionen hinzunehmen und den wirtschaftlichen Schaden auf sich.
Ja.
Und das ist doch mal was, ne?
Und vor,
das ist doch mal
von,
was.
Also vor ein paar Minuten hat Boris Johnson, der Prime Minister von England, gesagt, dass er, also in einer öffentlichen Pressekonferenz, dass es ihm sehr leid tut, aber den Plan, den sie derzeit vorbereiten, ist der, dass man wohl jetzt demnächst den größten Krieg seit 1945 führen wird. Hat Boris Johnson gerade gesagt. Boris Johnson ist auch nicht immer ernst zu nehmen, darf man nicht vergessen, aber das hat er so vor ein paar Minuten gedroppt. Und ich denke mir so, ja, es hört sich einfach alles auch nicht so toll an. Ne? Also das ist auch einfach alles so brutal frustrierend, was da passiert.
Ja.
Überall diese Civil Defense Sirenen, die in der Ukraine abgehen, so diese armen Menschen, die das gerade da leiden müssen. Das ist wirklich sehr schlimm. Aber wir wissen noch nicht, was da passiert. Stand jetzt, es könnte was passieren. Es könnte was in den nächsten Tagen passieren. Wenn ihr das jetzt hört und es ist schon passiert, ja, dann tut's uns leid, dass wir da nicht drüber sprechen können. Aber das liegt tatsächlich an der Aufnahmesituation, die wir derzeit durchleben.
Ja, das wird die nächsten Wochen auch so sein. Man wird mich immer woanders erwischen.
Ja.
Also dieser mobile, es wird ein mobiler Podcast, es wird Guerilla Radio.
Ja,
ne?
Ja.
So in der Richtung wird es sein.
Stay geht nämlich jetzt,
gespannt.
Stay geht nämlich jetzt endlich in den aktiven Widerstand. Wir haben jetzt schon, das ist ja auch etwas, ist etwas, wo wir schon lange drüber gesprochen haben und jetzt ist es endlich soweit, weil Karl Lauterbach hat schon wieder gelogen. Wir sind schon eigentlich seit anderthalb Jahren fordern wir hier in Freedom Day, aber es kommt nicht und Karl Lauterbach hat gelogen und deswegen geht's der jetzt in den aktiven Widerstand. Er wird Spaziergänge organisieren. Und ganz Deutschland und auch
Kenia.
Und da werden wir ihn dann jetzt irgendwie. Aber es hat auch Vorteile, weil dann kann ich ihn jetzt immer begrüßen mit: Stay, wo erwische ich dich gerade?
Genau. Und ich werde sagen, wahrscheinlich gerade auf einem Elefanten mit der Schrotflinte in der Hand warten, bis der Tiger mich angreift. Oder der Ureinwohner, ne? Oder der Ureinwohner auf der Suche nach Lithiumminen.
Ja, ich hab mir die neue Klappmachete von Jörg Sprave schon gekauft. Die hat eine 36 Zentimeter Klinge und ist vollkommen legal, weil man die einklappen kann. Genau,
weil man die ausklappen kann. Ja. Danke, Jörg.
Danke, Jörg. Danke, Jörg, dass du den nationalen Widerstand mit legalen Waffen ausstattest. Danke, Jörg Sprave.
Ich meine, wenn man sich verteidigen will, es geht ja um Verteidigung.
Richtig.
Ich meine, per de jure kannst du damit ja in der Stadt rumlaufen.
Absolut. Weil
da kann ja niemand was.
Absolut. Und es kommt vor, dass ich mich auch, weil wir über das Thema Verteidigung sprechen, ich fühle mich auch von anderen Ethnien einfach auch äußerlich schon angegriffen. Das ist dann für mich schon eine Art der Verteidigung.
Also ganz ehrlich, wenn ich mich mal genau betrachte, fühle ich mich von jedem äußerlich angegriffen.
Ja. Nee, Spaß beiseite, das geht natürlich gar nicht, ne? Das geht natürlich gar nicht. Jörg Sprave hat ein dickes Problem, so, und das weiß der auch. Der hat ein Video gemacht über Annalena Baerbock, wo er gefordert hat, dass Annalena Baerbock doch bitte ihre Masterarbeit vorlegen soll, was lächerlich ist, weil, naja, gut, hättest du selber mal studiert, wüsstest du, auf welchen Servern die liegen, und dann, naja, spielt ja auch keine Rolle. Unter den Kommentaren war eigentlich nahezu ausschließlich AfD-Werbung. Also da wurde eigentlich nur rechtes Gedankengut verschwurbelt. Auch Größen aus dem rechtspopulistischen Online-Creator-Szene haben sich da versammelt und haben Jörg Sprave Kooperationsangebote gegeben, weil die ganz genau wissen, was da für eine Sippschaft rumhängt. Ich will nicht sagen, dass alle Fans von Jörg Sprave irgendwie rechtsradikal sind, ne? Aber wie heißt das alte Sprichwort? Nicht alle Waffenfans sind Nazis, aber alle Nazis sind Waffenfans.
Waffenfans, ja.
So, und dann
absolut, ja.
Und dann kannst du natürlich eins und eins zusammenzählen. Und ich weiß nicht, also natürlich ist es finanziell bei ihm, also es hat monetäre Gründe, warum er innovativ so eine Klappmachete herstellt. Also das ist wirklich eine Machete, die eine sensationell lange Klinge hat, die normalerweise nach deutschem Waffengesetz verboten ist. Aber da gibt's eine Grauzone. Und zwar, wenn es ein Klappmesser ist, was du mit zwei Händen aufmachen musst, ne? Also nicht so ein Springmesser, die sind verboten, so mit einer Hand, klack, und dann ist das ist verboten, sondern wenn du es halt mit, wie so ein Schweizer Taschenmesser, wenn du es so aufmachst, dann ist es erlaubt und du darfst es tragen. Und Jörg Sprave hat jetzt halt eine riesige Machete bauen lassen, die man auf- und zuklappen kann. Und verkauft die jetzt legal an jeden. Ebenso wie eine fucking Schrotflinte.
Ja, und das ist halt, das ist, also, ich finde das sehr besorgniserregend, aber irgendwie ist es auf YouTube ja cool. Und ich meine, das wird ja auch direkt mit einem Promotion zusammen, also sagen wir es mal so, zu Jörg Spraves Waffenladen.
Ja.
Jörg Sprave hat ja einen Waffenladen. Warte mal, ich guck mal da rein.
Ja, der verkauft Armbrüste, ja, Messer, jetzt auch eine Schrotflinte. So, der ist
genau, der hat ja einen Waffenladen. UK, Germany and elsewhere. Go Gun heißt die. Also ist vollkommen irre, ja. Und der verkauft da Tactical Weapons, Stinger 2 Waffen, viel mit Pfeilen, Steambow-Pfeile, Wurfarm für an Ersatzteile, ziemlich wilder Scheiß. Und halt auch Messer, Schleudern, also einfach verrückter Scheiß einfach. Armbrustbögen, warte mal, wo sind denn hier die Sportwaffen da? Sportwaffen. Das ist halt einfach die Anschlagschaft für die Hauda, die er vorgestellt hat. Oder die Schrotflinte selber. Ich meine, der verkauft diese doppelläufige Schrotpistole.
Ja.
Für 1500 Scheine.
Du darfst nicht vergessen, guck dir mal das hier an. Das ist so ein limitiertes Messer gewesen von Jörg Sprave. Das schreit ja schon so ein bisschen, als ob das jeder, der so ein bisschen völkisch unterwegs ist, geil finden könnte, oder?
Das Pocket Ulfbert.
Ja.
Limitierte Taschenschwert. Da steht nicht Messer, das ist ein Taschenschwert.
Ja.
Und die Klingenlänge ist 120 mm, also 12 Zentimeter. Gesamtlänge geschlossen 15 Zentimeter.
Ja. Die Schrotflinte ist übrigens als Sportwaffe gelistet.
Also ich muss auch kein Experte in Waffen sein, aber dieses ständige Formulieren von Grauzonen, damit man seinen eigenen Scheiß verkaufen kann, Es ist schon merkwürdig.
Ich sehe es mit Waffen tatsächlich ein bisschen restriktiver. Wer hätte das denken können? Ich glaube, eine der besten Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Verrückte mit Waffen rumlaufen, ist, Waffen eben komplett illegal zu machen. So jegliche Form von Waffen. Mir fällt auch spontan kein Grund ein, warum Menschen Messer tragen müssen, wenn sie irgendwie unterwegs sind in der Innenstadt. Da werde ich jetzt ein bisschen melancholisch, aber jeder, der schon ein gewisses Alter erreicht hat, der wird da auch mit der Aussage sympathisieren können. Wenn du dich in den 80ern oder 90er Jahren mal irgendwie draußen hast gedroschen, dann war das eigentlich eine ziemlich milde Angelegenheit. So, man hat sich halt ein bisschen gedroschen und danach ein Bier getrunken. Mittlerweile, Stand jetzt 2022, ist sowas nicht mehr möglich und du musst mit allen möglichen Mitteln jeder Konfrontation aus dem Weg gehen, und zwar weit rennend, weil jeder Trottel, der gewaltbereit ist, so ein scheiß Klappmesser dabei hat und in Zukunft wahrscheinlich eine Klappmachete. Und gerade so die Straftaten, wenn man sich mal Großstädte anschaut, was da an Kriminalität mit Waffen, teilweise legal und eben auch teilweise illegal, passiert, es hat Maße angenommen, die eklig sind. Und jetzt kommt der größte Kicker. Wir denken ja immer so, dass wir so viel besser sind als Amerika, ne? Dass wir so, also wir haben ja immerhin keine amerikanischen Waffengesetze. So ein Bullshit. Wenn du dir die Verteilung der Waffen pro Haushalt anschaust, dann sind wir irgendwie ein Drittel von den United States. Und die sind 18.000 Mal bewaffnet pro Familie. Also aufgrund der ganzen Sportschützen und Jäger und dies und jenes haben wir echt viele Waffen in Deutschland. Und das ist,
Da bin ich raus. Also ich glaube, was heißt, da bin ich raus? Aber dieses Sportschützending, Bruder, das ist so weird.
Ja, gestern war Zweijähriges von Hanau. Ruhe den Frieden, jeder, der da sein Leben auf tragische Art und Weise lassen musste. Sportschütze war es, ne? Also ein fanatischer, rechtsradikaler Sportschütze.
Ich will das gar nicht generalisieren, aber ich will sagen, wir brauchen keine Sportschützenvereine.
Ich schon, ich will das generalisieren. Und ich will auch sagen, dass wir keine Jäger brauchen. Also wir brauchen weder Jäger, noch brauchen wir Sportschützen, noch brauchen wir sonst irgendwelche bewaffneten Menschen in Deutschland. So ist ja, ich finde das ja in Ordnung, ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn jemand hobbymäßig ballern möchte. Und ich sage auch nicht, dass jeder, der hobbymäßig ballert, einen an der Waffel hat. So, das will ich noch nicht mal behaupten. So kann ich auch gar nicht. So, es gibt wahrscheinlich großteilig Menschen, die relativ stabil sind im Kopf und einfach gerne ballern. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber ey, you do you. Ich glaube nur, dass wir allerspätestens nach Hanau begreifen sollten, dass es keine gute Idee ist, irgendwie jeden ballern zu lassen und überall irgendwie Waffen auf Abruf zu haben, weil das führt gezwungenermaßen zu so einem Scheiß. Die ganzen Anschläge, die passiert sind, die ganzen Unfälle mit Waffenbeteiligung, auch der Spinner, der um sich geschossen hat in der Uni in Heidelberg. Ich glaube, da war der Vater auch Jäger oder Sportschütze oder so. Und so ist er an die Waffen rangekommen. Ich will jetzt hier keine Fake News verbreiten, deswegen nehmt es bitte nicht für 100%, aber es ist schon, glaube ich, eine ganz realistische Annahme, dass der irgendwie da seine Waffen her hat. Ich glaube, das mal gelesen zu haben. Es ist einfach Waffen. Ich finde es traurig, dass wir in 2022 es noch nötig haben, dass wir gesellschaftlich Waffen verteidigen. Mit solchen scheinheiligen Argumenten wie, ja, aber er ist doch nur Sportschütze. So, I don't know. Brauche ich nicht.
Ja, wir werden jetzt natürlich auch, es werden sich jetzt eine Menge Sportschützen melden, und dass das Spaß macht oder dass das so ist, sehe ich einfach keine Begründung drinne. Sehe ich auch. Ich glaube, dass jeder, der die Macht, das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich noch nie eine Waffe abgefeuert habe.
Ja, ich auch nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass die Macht, die man dabei empfindet, eine sehr gruselige, einfangende Scheiße hat. Also das muss ein sehr erschreckmächtiges Gefühl machen. Und deswegen werden so viele Leute da wahrscheinlich auch Bock drauf haben. Aber das schlägt vielleicht, ich sage vielleicht, in die gleiche Kerbe, in der Menschen auch geil finden, Explosionen zuzugucken. So, man fühlt sich irgendwie überlegen, mächtig, das hab ich gemacht, guck mal, bum, bum, bang, bang. auch, da wird wahrscheinlich auch eine ähnliche Kerbe sein, wenn es darum geht, ja, schau mal, wie laut mein Kfz ist. So, das wird alles sowas Ähnliches bedienen. Und ganz am Ende, befürchte ich, wenn jeder Waffen ausprobieren würde, dann würden eine Menge Leute hängen bleiben. Siehe Amerika.
Das befürchte ich auch, ja. Ich glaube schon, dass dir das Abfeuern einer Waffe ein gewisses Machtgefühl gibt. Und das ist auch.
Also das absolute Machtgefühl, das muss einem auch Angst machen, ein bisschen, ha?
Ja, ja. Also mein Vater war Jäger. So, mittlerweile sind da glücklicherweise alle Waffen abgegeben, schon seit Jahren. Weil wir da auch mal einen Diskurs drüber hatten, als ich so early in meinen Early 20s gewesen bin und da schon ähnliche Meinungen hatte und mein Vater eigentlich auch ein stabiler Junge ist. Und dann wurden dann glücklicherweise alle Waffen abgenommen, aber es ist schon so, du hast einfach, ich hatte Respekt, ich hatte nicht nur Respekt, sondern tatsächlich auch ein bisschen Angst vor Waffen. So, ich finde Waffen einfach so das ultimative Böse. So, der Mensch ist das ultimative Böse und wenn du dem ultimativen Bösen dann noch so eine Waffe gibst, wo du mit wenig Kraftaufwand einfach in der Lage bist, ein Menschenleben zu nehmen oder irgendein anderes Leben zu nehmen, ist nicht meins, ne? Ist überhaupt nicht meins. Bin ich kein Fan von und deswegen bin ich auch kein Fan von Jörg Sprabe, der sein Geld damit verdient, Typen zu bewaffnen, die wahrscheinlich anteilig zumindest sehr fragwürdige Ambitionen haben.
Ja, viele feiern das halt einfach. Das ist ganz merkwürdig. Also diese Videos haben ja auch eine immense Reichweite, ne? Wenn der mal wieder ein Riot-Shield mit einem Speer durchstößt oder so, denkst du dir so,
das findet niemand sonst grenzwertig?
Ja, ich weiß, ich will jetzt da keinen Teufel an die Wand malen oder so, aber ich tue es jetzt. So, was denn, wenn das ist ja legal ab 18, ne? Was, wenn so eine Truppe von dummen 18-Jährigen Geld zusammenlegt, sich so ein Teil kauft und dann, wenn es nur irgendwo im Wald irgendwie, auf dem Dorf im Wald experimentiert und da irgendwas passiert? So,
ja, dann ist halt selber schuld, immer wieder. Das ist halt die Argumentation. Ja, ist ja 18, das ist das Gesetz, das kannst du machen, bla bla bla.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man da nicht auch. Das ist ja immer so diese Sache, so der Verantwortung.
Bruder, ich sehe doch förmlich die FDP Freedom Day Fighter förmlich vor der Tür. Aber du kannst ja auch mit 18 Führerschein machen. Was ist, wenn du da wen tot fährst? Bruder, ey, die Debatte kannst du nicht führen.
Ja, traurigerweise kannst du sie nicht führen, weil es eigentlich Debatten sind, die man führen muss und die man auch nicht mit so einfachen liberalen Gewäschigen wie von der Seite wischen kann, weil ich glaube schon, dass es da einen insanen Unterschied geben sollte, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zwischen Individualverkehr, der ja traurigerweise immer noch teilweise nötig ist, und fucking Schrotpistolen. So, da gibt's halt noch einen Unterschied und I don't know, ich glaube einfach, man sollte so sein Bestmögliches tun, sein Geld mit etwas zu verdienen, was den Planeten jetzt nicht unbedingt beschissener macht. Und so ein Waffenladen, ja, ihr seid der Richter da in diesem Fall. So, mein Urteil ist gefällt. Aber ich glaube
auch Waffen. Das ist halt also merkwürdig, dass wir uns noch darüber unterhalten. Oder?
Ja, I don't. So, ich gucke mal gerade Pro-Kopf-Waffen. Deutschland. So, wir sind in einem. Ach du Scheiße. So, Waffenfans. 100 Privatpersonen in Deutschland besitzen 66.000 Waffen. So, ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Erfasste Schusswaffen in Deutschland 5,3 Millionen. Haushalte mit Schusswaffe in den USA 42%. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, da wird es halt nicht hinkommen. Deutschland ist ein Waffenland.
Oh, das. Aber es kann, also das Waffen, das, dieses, diese Waffenverteilung, wie du es eben gerade schon sagst, wird es wahrscheinlich konzentrieren auf Leute, die sagen, ich habe eine, jetzt will ich 20.
Ja, das sind so diese Sammler, ne?
Dieses Sammlerding, ja, ja.
Ja, und dann guckst du dir an, welche Höhlen irgendwie ausgegraben werden vom SEK und weil jemand irgendeinen fragwürdigen, verfassungsfeindlichen Scheiß auf Facebook postet. Und da kommt es ja immer wieder mal vor, dass dann so eine Grube eingetreten wird und dann holen die da irgendwie 2000 Waffen raus, ne?
So. Genau, und so stelle ich mir das vor. Natürlich nicht in dieser extremen Variante, ja. Aber in der
in einer abgeschwächten Form. Ich glaube, wenn du da einmal drin bist, ist das so ein bisschen wie Uhren sammeln.
Ja.
Ne?
Absolut.
Du, also klingt jetzt bescheuert, weil ich selber auch Uhren sammle. Aber es wird wahrscheinlich die gleiche Faszination sein. Leute denken, das mechanisch und so, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, ob wirklich da. Ich weiß nicht, ob, wenn jemand mechanisch davon fasziniert ist. Ach, fuck, Alter, das ist. Ich verstehe die Faszination von Mechanik an sich, ne? Also von Dingen, die konstruiert wurden und dann einen Ablauf haben, um dann ein Ergebnis zu erzielen. Aber müssen wir dann. Muss man da alles tolerieren und was geht dann nicht? Oh, diese Debatte, Digga.
Ja, sollten wir Waffen tolerieren, ist, glaube ich, so die Frage, die über allem hängt. Und die Frage kann ich für mich eigentlich relativ eindeutig beantworten. So,
Ich glaube auch nicht.
Ich habe keinen Bock auf Waffen, ich habe auch keinen Bock auf, ich hab keinen fucking Bock auf freie Schrotpistolen, die da vergeben werden. Und ey,
true.
I don't know, ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, wer das sonst brauchen könnte. Und ich glaube, dass da die Gefahren dann die Vorteile auch überwiegen. So, ich möchte niemanden sein privates Hobby nehmen. So, aber man muss sich immer überlegen, was das private Hobby denn vielleicht potenziell bei anderen anrichten könnte. So, kein Diss gegen die Leute, die jetzt hier in einem Sportschützenverein sind und stabil unterwegs sind. So, da gibt's wahrscheinlich einige von. Aber wenn ihr da drin seid, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass in eurem Schützenverein von was weiß ich wie 400 Mitgliedern wahrscheinlich so eine Handvoll dabei sein werden, die eher so ein bisschen völkisch unterwegs sind. Und denen willst du eigentlich keine Waffe geben und die willst du auch nicht trainieren lassen, ne? Und hört bitte auf, und das will ich nochmal direkt vorwegnehmen. So, ich nehme jetzt die Gegenargumentation direkt vom Tisch. So, hört bitte auf mit diesen, ja, aber wer an eine Waffe kommen will, der kommt dran, egal ob legal oder illegal. So, ja, selbstverständlich, aber das ist mit allen Gesetzen nun mal so. Wenn man sie brechen möchte, dann kann man sie irgendwie brechen. Aber das heißt nicht, dass die Gesetze unnötig sind.
Ja, es wird immer es erschwert den Prozess und du musst Prozesse erschweren bei Dingen, die restriktiv sein müssen, aufgrund der Tatsache, dass es dann dazu führt, dass Leute Aufwände nicht mehr wahrnehmen, Bruder. Also denn manchmal kann etwas zu aufwendig sein. Du brauchst halt dann Energie und je mehr Energie du brauchst, um dich einer gewissen Sache zu verschreiben, desto weniger Leute können es machen. Ja? Dass diese Herangehensweise klingt ja nicht nur logisch, sondern ist halt gerade in diesem Bereich so illegal Waffen besorgen. Ich meine, das wird Hartmut, der denkt, er kann sich einen Tor-Browser installieren, nun kaum noch hinkriegen.
Ja.
So, das ist halt schon serious shit. Aber es ist halt auch einfach, weiß ich nicht, dass wir keine Waffenfans sind, das muss man jetzt nicht sagen, ne? Ja. Wenn es bei uns um den Aktivismus geht, dann mit schön Rotfront-T-Shirt und Stein auf die Scheiß-SUVs.
Ja, du.
Scheiß,
du halt mit Rotfront-T-Shirt, ich mit Thor Steiner. Wir sind ja so die.
Oh Gott.
Ja.
Ja, entsorgt eure Thor Steiner T-Shirts und Sachen. Also entsorgt sie.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht,
dass hier irgendeiner existiert, der ein Thor Steiner T-Shirt
hat. Ich habe unironisch gehört, dass ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang einer Debatte das war, dass Thor Steiner nicht automatisch bedeutet, dass du rechtsradikal bist. Aber ich muss widersprechen.
Ja, ich muss da leider auch widersprechen.
Ich musste einfach widersprechen. Der einzig nachvollziehbare Grund neben der Tatsache, dass du sagst, dass es nicht alle tragen rechtsradikal wäre, wenn Thor Steiner der einzige Anbieter wäre, der Klamotten in Übergröße herstellt und nun mal alle dicken Leute immer Thor Steiner tragen müssen. Und dann könnte man das rausreden, weil die nun mal als einziger 8XL herstellen. Ne? Ja. So, aber das ist nicht der Fall. Ja. Das ist nicht der Fall. Ne?
Es gibt keinen guten Grund, Thor Steiner zu tragen. Also Thor Steiner. Bitte nicht.
Bitte nicht.
Bitte nicht.
Damit entlarvt man sich einfach nur.
Ja, ist wirklich so Thor Steiner ist so noch so diese 90er-Jahre Baseballschläger-Jahre-Kleidung, die man auch, glaube ich, als Nazi nicht mehr tragen will, weil man ja nicht direkt erkannt wird. Man ist ja nicht mehr rechtsextrem, sondern man ist bürgerlich mittig. Man ist konservativ. Man ist im schlimmsten Fall patriotisch. Aber auf gar keinen Fall rechts und erst recht nicht rechtsradikal. Ne? Woran erkennst du einen Nazi auf Twitter? Er hat auf jeden Fall in seinem Profil stehen, gegen jedes Extrem.
Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Diskussionsfreudig vielleicht noch.
Diskussionsfreudig, ja. Oder sowas so wie Hashtag.
Antifaschisten sind auch Faschisten. Ja,
Antifaschisten sind auch Faschisten.
Oh Gott, oh nee, oh mein Kopf.
Das sind so die größten Denker unserer Zeit, sich hinzustellen und zu sagen, also grundsätzlich ist ja jemand, der antifaschistisch ist, auch faschistisch.
Das ist natürlich. Oh, da muss ich, oh, da gerade wieder Blutung im Hirn.
Da hast du natürlich absolut recht, ne? Wir sind komplett thematisch entgleist. So, wir haben jetzt die erste halbe Stunde einfach mit einem Free-Flow-Rant hinter uns gebracht. Du hattest ein Twitch-Thema. Mhm. Das mögen die Leute ja immer, wenn wir über Twitch ranten und über unseren Beruf abziehen und abspucken. Was gibt's da Neues?
Ach hier, du meinst wahrscheinlich, was verdient ein Twitch-Streamer? Das gab's in, da gibt's eine Dokumentation vom BR.
Hab ich gesehen, mit Autofill.
Genau, mit Autofill. Den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber sehr sympathisch laut dem Video, zumindest für mich. Da gibt's so ein, was verdient ein Twitch-Streamer?
Ja.
So, oder Vollzeitstreamer. Sehr, sehr interessant. Ich habe das Video sogar zweimal geguckt, weil ich auf ein paar Punkte ein zweites Mal eingehen wollte, was ich nicht oft mache. Eigentlich nie. Und deswegen ist das für mich auch eine der, also bei weiß ich, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn dieses Thema behandelt wird, dann ist das oft so, dann suchen sich irgend so einen kleinen Affiliate-Streamer, der will irgendwas werden, oder sie suchen sich Fräulein Freitag, die viel zu komische Kontakte zu ihrer Community hat, und dann kommt da jemand rein, Birgit Schrowanges Enkelin kommt rein und die sagt dann, kannst du mir mal erklären, warum das so weird ist bei dir? Und dann sagt die, ja, weil, kannst du dich an das Video erinnern?
Ja, ja, ja.
Die letzte Aufarbeitung vom öffentlich-rechtlichen Y-Kollektiv war es, glaube ich, die bei dieser Streamerin Fräulein dabei Freitag, war. Ja. Und das war das Unangenehmste, was man sich, das war sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
Das war maximal, das war.
Alle fanden es unangenehm. Die Frau Freitag fand es unangenehm. Birgit Schrowanges Enkelin fand es unangenehm. Ich fand es unangenehm. Du fand es unangenehm.
Fräulein Freitag ist unangenehm. Birgit Schrowanges Enkelin?
Nee, die Interviewerin, die da war, das ist eine Schrowange, glaube ich.
Ah, okay, ja, nee, wusste ich nicht. Keine Ahnung.
Siehst du? Ja, ich glaube, die hat das da aufgearbeitet. Und das war einfach scheiße. Und jetzt gibt's eine neue. Was verdient ein Twitch-Streamer? Und das ist ja so eine Serie, ich glaube vom BR. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja, vom Bayerischen
auf jeden Fall, Rundfunk ist das. Bayerischer Rundfunk. Und da wird in Berufe reingeguckt. Lehrer, Kläranlagentechniker, Kfz, Consultants, Unternehmensberater, bla bla bla. Jeder Beruf wird abgedeckt und jetzt auch Streamer. Und das ist sehr, sehr interessant, weil bei der Betrachtung dieses Jobs sieht man, ich finde das Video auch sehr gut. Ich finde, dieses Video ist perfekt.
Ja.
Zeigt perfekt, warum man, wo das Problem in der Branche liegt, warum man das nicht werden sollte und wie die Realität aussieht. Ne?
Ja.
Und Autofill.
Hast du das auch? Phil übrigens, ich kenne den seit Jahren kenne ich den, weil ich habe den schon begleitet, mehr oder weniger als Kommentator und so. Schon als ich mal bei Summoners Inn war, war der immer so auf dem Sprung zum Profi in Deutschland gewesen ist. Und ein sehr, sehr sympathischer Kerl, sehr, 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 sehr lieber, netter Junge. Ich glaube, wir haben uns auch schon in Krefeld mal einen in die Birne gefeuert. Sehr, sehr netter. Und ich weiß nicht, ob nur du das so ob du das auch so empfunden hast. Ich möchte das jetzt mal meine Einsatzwertung abgeben, bevor du reingehst und wir dann hin und her bouncen. Ich fand den Alltag sehr traurig.
Mhm. Wieso?
Na, weil es diesen das traurige Streamer-Dasein gezeigt hat. Das traurige Streamer-Dasein, dass du das Leben, das du führst, wenn du in Deutschland im League of Legends-Bereich unterwegs sein möchtest. So.
Ach so, spezifisch jetzt. Also oder meinst du Streamer allgemein?
Viel, ich glaube, das ist der Alltag von vielen Streamern. So, in League of Legends ist ja nochmal ein bisschen unique, weil du, wenn du nicht No Way For You heißt, dann musst du ja deine Zeiten nach den Zeiten von No Way For You aufbauen. So, deutsches League of Legends Streaming bedeutet, es tut mir leid, dass ich damit jetzt wahrscheinlich eine ganze Szene, zumindest in Teilen, so ein Stück, aber ich glaube, das ist so unwritten law, ist das so. So, du guckst, wann No Way streamt, und dann versuchst du irgendwie die Zeit drumherum zu finden.
Dann versuchst du die weitestmögliche Zeit davon weg, die 12 Stunden davon zu finden.
Genau, und er fängt irgendwie so um 7.30 Uhr an und sitzt dann da 8-9 Stunden vorm Rechner und streamt. Und dann war's das mit deinem Tag.
Ja? Aber das ist ja auch, das ist ja bei einer ganz normalen Arbeitnehmertätigkeit nicht anders, würde ich jetzt sagen. Das, was bei mir sehr, sehr kritisch rüberkam, der Typ hat, wenn ich jetzt geguckt habe, Autofill hat zwischen 750 und 800 Average-Zuschauer. Ne? Mhm. Also manchmal auch 1000, so das. Man sieht in der Doku relativ gut, dass der Fokuspunkt auch echt auf den Zuschauer
liegt. Ja.
Entlarvend fand ich den Kommentar seiner Freundin, die auch sehr, sehr nett war.
Dass er die Zuschauerzahlen schickt, ne?
Ja. Sie schreibt ihn an und er schreibt die Zuschauerzahlen zurück.
Ja.
Und das ist so, ich dachte so, oh krass, das ist schon ganz schön extrem. Ja. Aber dann ist mir eine Sache in Verbindung aufgefallen. Und zwar, dass der 2600 Euro brutto verdient. Brutto.
Ja.
Als Selbstständiger. Mit 1000 Zuschauern fast. Und 800 Subs.
Ja, das ist League of Legends. So, die Leute gucken dir zu, aber die subben nicht bei dir, weil sie bei No Way sind.
Ja, nee, das ist nicht wegen No Way so, sondern es ist League of Legends, weil League of Legends free to play ist. Und die sind halt nicht konditioniert darauf, ihre Bezahlmethoden irgendwo reinzusetzen, doch, wenn du ein Spiel spielen kannst.
Oh, doch, sind die.
Sind die?
Die großen Streamer haben alle insane Subquoten. Die ZuschauerInnen zu Subsquote bei No Way, bei Maxim, bei Johnny, bei Sola, die sind alle toll. Die sind alle super, würde ich sagen. Kutscher.
Nee, bei Maxim ist sie nicht gut. Ich glaube auch nicht bei Sola ist sie gut. Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich weiß, dass sie bei Maxim unterdurchschnittlich ist.
Ja, wie sieht das aus bei Maxim?
Der hat ein Video dazu gemacht. Warte. Der hat bei durchschnittlich 4000, warte mal. Maxim Einnahmen. Aber das war definitiv unterdurchschnittlich. Hier, auf die Einnahmen. Genau, der hat das ganz transparent gezeigt. Warte, ich suche dir das kurz.
Ja, dieses 30-Tagen-Stream-Selbstexperiment.
Genau, mit so viel.
Da hat er aber, das darf man nicht vergessen, da hat er zum ersten Mal so Vollzeit gestreamt, ne? 30 Tage. Ja. Also der erste Monat ist da vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ.
Okay, das kann sein, aber zu dem Zeitpunkt, warte, er hat das.
Der
hat 2700 Subs.
Ja, 1400 Average Chatter und 2700 Subs. Ja gut, ich würde zustimmen, dass das ein bisschen unterdurchschnittlich ist. Aber ich glaube, von dem, was ich so gehört habe, ne, sind die Subquoten nicht so gigantisch schlecht. Ne? Also können natürlich in vielen, also so, können besser sein, so natürlich, aber die sind jetzt nicht brutal weird. Ich glaube, League of Legends darfst du auch nicht vergessen, dass auch sehr viele junge Menschen zuschauen. Mhm. Und je jünger, desto weniger Zugang hast du dann wahrscheinlich zu Geld. Und dann sieht das dann auch mit Gifts und so ein bisschen anders aus. Und du hast eben eine relativ überschaubare Menge an ZuschauerInnen, die sich deutsches League of Legends bei Einzelcreatern anschauen auf Twitch und aber super viele, die es übertragen. So, und so dann, das ist wieder wie so ein Haifischbecken, weißt du, bist so ein Haifischbecken und da ist halt so ein Great White Shark drin, der Freddy heißt und dann musst du da versuchen, irgendwie als kleiner Hammerhai auch noch deine Primes da rauszuholen.
Also auf jeden Fall hat, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, hat Autofill so ein bisschen gezeigt, wo das Problem liegt, ohne ein Problem zu sein.
Ja.
Also 1000 Average Zuschauer, 800 Subs oder so, mit Sponsoring 2600 brutto. Mit einer Krankenversicherung, die er noch über seine Familie bezahlt.
Ja.
Ohne eigene richtige Versicherung. Mit einem unangenehmen Fokuspunkt auf Zuschauerzahlen. Ja. Täglich 8 bis 9 Stunden ohne die Möglichkeit, eine Fähigkeit aufzubauen, außer League of Legends zu spielen. Streaming ist halt immer noch nicht etwas, was du in deinen Lebenslauf reinballerst. Wenn der 22 Jahre alt ist, dann ist das einfach leer.
Außer bei uns beiden. So, dadurch, dass wir beide auch ganz gerne mal eine Arte-Reportage gucken, können wir das eben auch als Semester anerkennen lassen.
Das ist auch leer. Das ist bei jedem leer. Du kannst das halt, also du kannst da reinschreiben, dass du eine selbstständige Tätigkeit hattest und dann kannst du es versuchen zu formulieren, aber wirklich Fähigkeiten aufbauen, neben der Fähigkeit zu quasseln eventuell, ist ja nicht. Da, du bildest dich ja nicht weiter. Also zumindest ich bilde mich nicht weiter.
Da kann ich dich beruhigen. Wenn du eine Firma hast, also wenn du nicht in der Selbstständigkeit bist, sondern wenn du eine Firma hast, so in Deutschland wäre es eine GmbH, hier ist es eine LTD, dann wenn du dich dann bewerben möchtest für irgendwo, dann sagst du einfach, ja, du bist CEO von der Firma gewesen mit dem Jahresumsatz, herzlichen Glückwunsch, da waren 2 Angestellte drin. Dankeschön. So, mehr wollen die.
Das würde ich gelten lassen. Aber für mich ist das immer noch so.
Ich weiß, was du meinst, und du hast auch vollkommen recht damit. So, die Jahre, in denen du in der Influencer-Szene bist, die sind faktisch weggeworfen, wenn es um Weiterbildung geht oder sonst irgendwas. So, es ist einfach Perlen für die Säue. Ne?
Und es lohnt sich halt auch nicht. Also ich sag auch für Phil so, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Das Verhältnis Finanzen zu Leistung oder Zeit stimmt nicht. Der wird, wenn man das mal runterbricht, nach der Stundenzahl wird der 10, der wird 7 Tage die Woche streamen wahrscheinlich, wird der 240 Stunden irgendwas arbeiten im Monat? So, oder streamen? Vielleicht 200, sagen wir 200 bis 300 Stunden? Und das teilst du dann halt einfach mal durch,
das sind so
2600.
Ja, das sind so 7 € netto. Habe ich mal ganz kurz
überschlagen. Und dann hat er noch nicht die Steuer bezahlt.
Ja, ja, also 7 € netto sind's. So, nach Steuer und allem. Und
dann kriegst du weniger als Mindestlohn.
Bist du
irgendwas bei 5 €?
Also 7 € ist, glaube ich, eine ganz realistische Schätzung von dem, was du dann auch raus hast, ne? Und das ist, also da würde ich halt, ich meine, ist immer eine persönliche Entscheidung so, ich glaube, Phil ist halt jemand, der einfach auch gerne League of Legends spielt. Dann wirkt das natürlich wie ein Traum, ne? Auch wenn du dann mal diese überschaubare Menge an Geld verdienst, und auch das wäre kein Diss an die Leute, die angestellt sind und die sich freuen würden über 2,7 brutto. In der Selbstständigkeit ist das immer noch ein bisschen was anderes, weil wenn du das
versuchst... Wenn du angestellt bist, kannst du das halt nicht gelten. Wenn angestellt 2,7 verdienen und nicht angestellt sein, genau, und selbstständig sein und 2,7 verdienen, sind 2 unterschiedliche, ja, Paar Schuhe. Weil der verdient nicht 2,7, sondern der verdient eigentlich 1,2. Also der verdient 1.200 netto, und dann davon muss er seine Miete bezahlen und seine anderen Sachen. So, das ist krank.
Ja.
Das ist vollkommen irre. So, und das ist noch nicht diese gesamte Summe, und das ist, glaube ich, das, was man hier mal zeigen muss. Ich schicke dir mal den Screenshot, ich habe den gerade hier. Diese ganze Summe baut auf dieser Sache auf. Siehst du die Versicherungssumme unten?
Ja.
Ja, das ist das ist noch keine Krankenversicherung und Berufsunfähigkeit und all das. Das vervielfacht sich ja
aufgrund der Tatsache. Moment mal, 34 € Versicherung?
Der ist familienversichert.
Ach du Scheiße.
Ja, und jetzt guck dir die Zahl an, guck dir, was der an Fonds und Sparen hat, und sag mir, dass der nicht das, was er in Fonds und Sparen hat, 1:1 in seine Versicherung pumpen wird.
Also ich sag, ich...
Damit ist es auf Schlitz geplant. Damit ist er Geringverdiener.
Also wenn du dich so ein, also es gibt ja so gewisse Versicherungen, die man haben sollte, ne? So Hausrat, private Haftpflicht und sowas. Das sind alles Dinge, die man eigentlich haben sollte. Dazu kommt dann als Selbstständiger eine Krankenversicherung, die gesetzlich sein kann, aber in vielen Fällen eben privat ist. Ich würde übrigens jedem empfehlen, in der gesetzlichen zu bleiben, wenn man die Möglichkeit hat. Ne, wenn man in jungen Jahren ist, so, du kommst relativ leicht aus der gesetzlichen raus, aber wieder reinkommen ist dann wieder ein anderes Thema. Ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall so 500 € nochmal so locker in Versicherungen fließen werden. So locker.
Ja.
Ne, und das ist angesetzt.
Und dann ist Sparen krass.
Und da ist also, keine Arbeitsunfähigkeit, da zahlst du nichts in deine Rentenvorsorge, absolut gar nichts.
Absolut, und das ist ohne Rente. Ohne Rente?
Ja. Mit Rente, mit einer privaten, ich weiß nicht, aber was hat er hier, Rücklage für Steuern, also das geht raus und
Das sind Steuern.
Das Fonds und Sparen fällt weg, also komplett.
Ja.
Das ist, ich dachte, er hätte jetzt noch 1000 Euro im Monat über, nee. Aber es sind ja nur 550. Ja,
darum habe ich gesagt, es ist
ja,
es
gut.
Ist dann.
Okay, never mind, dann kommt dann raus, ich habe es gerade angeklickt, so dann kannst du dich von diesen 550 Euro kannst du dich verabschieden und du hast wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine vernünftige Rentenvorsorge.
Es wird eher alles ein bisschen weniger. Die sonstigen Ausgaben werden sich reduzieren, Kleidung, Essen wird sich noch reduzieren, weil das diese Summe ist halt einfach zu gering für das, was da passiert. Das ist crazy. Was ist irre? Aber
ich kann
das
da,
ist
ich halt kann der Unterschied. Autophil vielleicht auch hier nochmal, falls ihr Autophil kennt, so dann hier nochmal eine kleine Expertenmeinung, die hier reingeschossen kommt aus dem Podcast. Du lässt dich bei den Partnerschaften verarschen.
Total. Oh mein Gott, du hast ja. Autofell verfickte Scheiße. Entweder suchst du ein Management oder du hoffst auf dich über einen Lappel zu ziehen.
Ja, wenn du.
Was ist da denn los?
Alter, wenn du Y-Food im BR in die Kamera hältst, ne, und du machst 2700 brutto im Monat, dann machst du was falsch. Also, das ist jetzt, ich meine das ernst, ne. Also, ich meine das komplett ernst.
So, meine Fresse, Digga. Da hab ich auch gesagt. Dachte so, ey, komm. Ich meine, dachte ich auch. Der macht, da ist irgendwas im Argen.
Ja, ne? Ja. Also das ist jetzt ist natürlich jetzt nicht per se 1:1 vergleichbar, aber ich glaube, ich spreche dafür uns beide, dass wir bei einer Partnersumme von 2.500 Euro noch nicht mal, also da fängt man so langsam an, drüber nachzudenken. Ne? Je nachdem, was das für ein Produkt ist.
Ja. Es macht keine. Da bei den Partnerschaften. Vielleicht liegt's auch an League und so, keine Ahnung, wie die Interaktion da ist. Ja. Ah, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ist der in einem Management? Ich guck gerade mal. Nee, das sieht nicht so aus, als würde das irgendwie.
Nee, der wird in keinem Management sein und dann bist du halt in diesem,
Doch, To Reach. Oh.
Was ist denn To Reach?
Ja, kann's auch lassen.
Ich gucke mal gerade, was To Reach ist, weil ich kenne ja so die meisten.
Ich glaube, das kann man lassen.
Talents, wen haben sie denn da unter Vertrag?
Ja.
Okay, das ist so ein Management, das über Masse statt Klasse geht, ne?
Ja, das ist halt der Grund, warum man das nicht. Also, das macht halt keinen Sinn. Diese Dinger sind die, also wenn man sowas sieht und wenn man Teil davon ist, dann ist das Einzige, was man da tut, ein Portfolio aufzubauen über die Masse statt Klasse, hast du gerade gesagt. Aber diese Sachen werden aufgebaut, damit sie am Ende groß verkauft werden können an irgendeinen TV-Sender, der denkt, er braucht eine Influencer-Agentur.
Tanzverbot so, ist da unter Vertrag.
Das wird angekauft, das wird abgestoßen, damit ist durch. So, da wird kumulierte Reichweite verkauft, so, das ist, Alter, Bruder, haltet euch doch endlich mal von diesen Schmutzagenturen fern, ey. Mein Gott, das sieht auch alles scheiße aus, ey. Boah, Mann, ach Mann, da werde ich wieder so, ach, come on, ey. Ach, weißt du, wer will denn in einer Agentur sein, wo auch Affiliate-Streamer mit 15 Zuschauern vermarktet
wird? Das macht doch gar keinen Sinn. Die haben 94 Talents unter Exclusive-Vertrag. 94.
Ja, und die haben 2 Mitarbeiter oder 3. Ja, und dann wird's halt lustig. Also, das ist wie immer. Das ist, die Inside-Scheiße ist dieselbe, die sollen sich ficken. Das ist dasselbe, sollen sich ficken. So, es ist immer dasselbe. So, alter Schwede.
Bei 94, mein Gott. Weißt du halt, dass die irgendwie so 3, 4, so eine Handvoll Flaggschiffe haben, die eine gute Betreuung bekommen. Und der Rest hängt da irgendwie wie so ein Rattenschwanz hinten dran, um die Zahlen größer zu machen. Das ist, ich kenne die nicht, habe keine Ahnung. Ich kann da jetzt auch nichts zu der Qualität sagen. Mag ja sein, dass die ganz.
Nein, sollen sich ficken.
Mag ja sein, dass die so ganz okay sind, aber erfahrungsgemäß, also da kann man jetzt sagen, lass uns das hypothetisch ausdrücken. Erfahrungsgemäß können die sich ficken, ja.
Ja, nee, ist nicht erfahrungsgemäß, können sich auch so. Mein Gott, ey, alles immer wieder, ich gucke mir das an, ist einfach
schwupps. Wir haben es doch nicht erklärt, warum das so ist, aber ich kann euch mal sagen, warum das erfahrungsgemäß eher dreckig ist. So, ihr dürft.
Bruder, die halten ihre Käseplatten da in die. Also,
du darfst also nicht vergessen, dass du im Management.
Muss die Seite zumachen, sonst werde ich wieder, gehe ich auf Mutter. Ich gehe gleich auf Mutter, ehrlich.
Ad matrem gehen wir dann wieder. Wir sind diese Agenturen, die verdienen ja ihr Geld durch einen prozentualen Anteil, den die mit den Partnerschaften verdienen, ne? Und der ist in vielen mehr und in anderen weniger seriös, so dass das hantiert von 50%, habe ich schon gehört, bis hin zu 10%. So, und wenn du jetzt dann so ein 10-15-prozentigen Share hast, so, und dann nimmst du jemanden mit 800 Average-Zuschauern unter Vertrag, exclusive. Und der kriegt dann Y-Food-Placement, wo er 200 Euro im Monat verdient. So, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das für die Agentur ist. Brutto. 20 Euro.
Genau.
Wie viel wie viel Zeit kann man rechtfertigen, in dich zu investieren, wenn du 20 Euro Umsatz machst? Ja. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss.
Es ist ja offensichtlich, dass der Profitansatz im Zusammenhang mit dieser Sache einfach nur über die Masse gehen kann.
Ja, ja.
Und du wirst halt, es geht oftmals für viele geht es darum, dass die Leute Hilfe brauchen. Aber dir kann niemand individuell helfen, wenn der gleichzeitig ausgelasteter ist als den Twitch-Partnermanager. So, du kannst, ich verstehe die Suche nach Hilfe und so ein Scheiß, aber wir sind doch an dem Punkt, an dem man merkt, dass das ist doch einfach Abfall. So, das sind Rattenfänger, das sind einfach, ach Gott, ey, meine Fresse. Die sollen, weißt du, was ich mal will? Einer von diesen Wichsern soll sich mal bitte zu mir in den Chat setzen, ich mach meinen Stream an und dann kann er mir mal erklären, warum der so einen Schmutzscheiß macht. So, dann soll mir einfach mal jemand den positiven Vibe von so einer Massentierhaltung von Streamern erklären.
Ja, dann werden sie dir mit Einzelbeispielen kommen, ne, und anekdotischer Evidenz. Sie werden dir dann erzählen, dass es ja diesen einen Streamer gibt, der extreme Probleme mit seiner Steuer hatte und mit der Selbstständigkeit überfordert gewesen ist und dass man sich dann richtig mit dem intensiv beschäftigt hat die ersten Wochen, bis er dann eine Kuh gewesen ist, die dann ins Rondell gestellt wird.
Für einen Arsch. Ja. Da kann ich auch direkt wieder widersprechen, weil die Leute den Streamern nicht bei ihren scheiß Steuern helfen. Den Streamer sind keine erwachsenen Leute so. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Influencern du schon Kontakt hattest,
ja,
aber einige. Zu 99% sind das Kinder. Also ja. So vollkommen verloren in der Realität, vollkommen unfähig.
Ja,
so.
Ja, ja. Es gibt aber Agenturen, ne? Oh. Es gibt Agenturen, die nehmen dich nur unter Vertrag, wenn du das mit deiner, wenn du die Steuer und die Firmenanmeldung und alles, wenn du das alles nied- und nagelfest und sattelfest vorzeigen kannst.
Ne? Ja, wenn du deine Steuernummer zeigen kannst und deine Umsatzsteueridentifikationsnummer und sagen kannst, ja, ich hab den, heißt das nicht, dass das super ist.
Ja, gut, das stimmt.
Sondern heißt einfach nur, dass du es angemeldet hast, Alter. So, das ist halt alles bla bla.
Du musst aber nichts melden, ne?
Ja, das ist bla bla. Also lassen wir das mal dahingestellt. Ich bin
keine Ahnung, ich versuche hier den. Du weißt doch, wie es ist, wenn die Leute sagen immer, wir sind, das ist aber auch langweilig, wenn wir immer einer Meinung seid und ihr sagt, ja, die sollen sich alle ficken gehen. Natürlich sollen die sich alle ficken gehen. Selbstverständlich. Das sind Milchkühe. So, die 99% der StreamerInnen in Deutschland sind Milchkühe, die in so einer Massentierhaltungsmanagement-Agentur unter Vertrag sind.
Und da werden halt 100 Milliliter abgezapft. Und
die werden halt jeden,
aber es ist halt in der Masse.
Jeden Tag werden die halt in so ein scheiß Rondell reingestellt, wo die sich im Kreis drehen und gemolken werden. So mehr ist das nicht. So, das ist ein Geschäftsmodell. So kann man unethisch finden. Ich persönlich finde das unethisch. Ich finde das moralisch nicht vernünftig, weil da weder auf Qualität auf Qualität von niemandem geachtet. So auch wieder kein Pauschalurteil, sondern einfach nur die Erfahrungen, die ich in Vergangenheit gemacht habe mit den allermeisten Agenturen. Da wird weder geguckt, ist der Kunde zufrieden, da wird nicht geguckt, ist der Werbende zufrieden, da wird nur darauf geachtet, kommt genug Geld irgendwie von A nach B.
Ja, die erste Antwort auf eine E-Mail, die du bekommst, ist die Aussage, wie viel es kostet und nicht warum man das machen sollte oder warum man das nicht machen wollte. Willkommen im Quantität über Qualität-Business. Ja. Diese beschissene Scheiße, Alter. Und ich sage euch ganz ehrlich, der Shit wird noch ein bisschen extremer aufgrund der Tatsache, dass diese ganzen Wichser dafür verantwortlich sind, dass richtig geile Deals nicht stattfinden.
Ja, ja, ja. Ja.
So, also vielleicht kommt daher auch meine Antipathie.
Der Grund dafür,
weil stell dir mal vor, du bist ein gibt's eine Bezeichnung für? Non-endemic, genau, du bist eine non-endemic.
Also branchenfremd.
Eine branchenfremde Firma.
Du bist nicht Steelseries, die übrigens ausgezeichnete Hardware herstellen. Wenn ihr Hardware kaufen wollt, dann bei Steelseries, Freunde.
Absolut korrekt, kann ich so unterschreiben, ja. Und das, warte hier, die Überweisung kommt, ja. Also, kann ich so unterschreiben, aber non-endemic heißt branchenfremd. Das heißt, jetzt, wenn jetzt beispielsweise einen Zahnstocherhersteller sagen würde oder Kaugummis oder so, dann ist deren erster Kontakt oftmals über solche Leute. Und das kann einfach eine fucking Katastrophe werden. Ich kann nicht erzählen. Ich darf es nicht erzählen, aber ich weiß es, wie oft solche Firmen von solchen Agenturen verbrannt worden.
Ich weiß es.
Und
ich kann sogar einen Fall nennen. Kann ich rausknallen, ist mir auch scheißegal. Nike. Ich war ein Jahr mit Nike in Gesprächen und die machen das nicht. So, die haben gesagt, die haben da Erfahrungen gemacht im US-amerikanischen Bereich und im europäischen Bereich. Jetzt nicht speziell in Deutschland, aber die hatten einen Case in Frankreich und die wurden da verarscht. Die wurden da nach Strich und Faden verarscht. Und ja, das, danke so. Wenn du im Marketing ein Feld, eine Branche für dich entdecken möchtest, um zu gucken, ob du da werben kannst oder nicht, dann hältst du da erstmal deinen kleinen Zeh rein. So, das ist normales Vorgehen. Was das bedeutet ist, du schüttest keine breitflächigen Summen raus, um zu gucken, ey, klappt das überall, sondern du suchst dir dann so eine kleine Agentur aus mit, sagen wir mal, 94 InfluencerInnen und einem Budget von, keine Ahnung, einem überschaubaren Budget von 1 Million. So für Nike ist das ja ein sehr überschaubares Budget. Und dann gehst du mit 1 Million zu so einer kleinen Agentur und sagst denen, ey, was könnt ihr mir für 1 Million bieten? Und die kriegen große Augen und denken sich, 1 Million, holy shit, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja, und dann ist der erste Impuls, ich mache das, genau. Ich nehme das und renne damit davon. So, und das wird, das passiert.
Ich habe ein Beispiel, wo das so weit geht, dass die Firma pleite geht.
Was?
Ja, und zwar wird ein Budget genommen und das wird einer Agentur zugewiesen. Und dann werden dann 6-stellige Summen und dann verspricht man da was, so von wegen ja und das. Und Influencer sind ja alle komplett gestört, Alter. Jeder Influencer, der irgendwie 1000, also es gibt die Leute, die sich Undervalue bezahlen, aber irgendwann gibt's auch Leute, die größenwahnsinnig werden, Alter. So, nee, ich mache unter 20.000 keinen Stream mehr an, so, weißt du, solche Wichser.
Ja.
So, vollkommen gestört. Und diesbezüglich gibt es auch Fälle, wo halt Leute einfach down gehen. Also wo die Firmen pleite gehen. Weil im Marketing halt einfach auch Summen versenkt werden, die unvorstellbar sind. Und dann versucht denen mal klarzumachen, dass es sich lohnt, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Ja, aber die richtigen Leute findest du nicht. Weil 90% von denen einfach irgendwelche, ja, wir machen das schon. Und dann machen die keine individuellen Deals, sondern machen kumulierte Deals. Kumulierte Deals, die Reichweite versprechen auf 94 Influencer. Und das ist dann halt einfach Schmutz. Und das kann auch nicht funktionieren. Ja. Wie willst du es machen? Wie willst du es abdecken?
So
der eine geht nicht live, der andere macht das nicht, der hat keinen Bock, das sind halt, die sind auch alle nicht zuverlässig. Diese privilegierten, kleinen, unausgebildeten, oft, ich habe das Studium abgebrochenen, sind halt auch einfach nicht unzuverlässig.
Ja.
Zuverlässigkeit gibt's in der Branche nicht, Alter. Ich weiß von Fällen, wo sämtliche Social-Media-Accounts von Content-Creatern übernommen wurden von dem Management, weil nicht mal Tweets pünktlich rausgehen. wo Instagram betreut werden muss, wo das betreut werden muss.
Ja, ja.
Das geht nicht, die funktionieren nicht. Du kannst denen sagen, Uhrzeit dann und dann, ist nicht, die funktionieren nicht.
Oh, ihr habt geschlafen.
Ja, sowas. Das ist halt einfach lebensunfähig. Gleichzeitig aber auch mit dem Anspruch, ich muss unbedingt superreich sein. Und dann setzen die sich in solche Agenturen und das Business ist, ich hasse dieses Business, Mann.
Ja.
Scheiße, ich hasse das Business so sehr, dass ich mir jemanden suchen musste, der eine eigene Agentur aufmacht, wo ich verfickt nochmal selber gefragt werde, ob jemand reinkommt oder nicht. Und wenn ich verfickt nochmal sage, da habe ich keinen Bock drauf, dann hat er sich zu verbissen. Weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Wichser. Der Hass gegenüber Influencern von mir, von Leuten, die absolut inkompetent sind, ist so hoch. So, das sind alles Versager. Aber nicht Versager, weil sie nicht erfolgreich sind mit tausenden Abonnenten, sondern weil sie nicht funktionieren. Weil sie ihren privilegierten Scheiß für den Leute in die Hände klatschen würden und sagen würden, Alter, wenn ich die Chance hatte, das zu machen, einfach immer wieder verkacken. Oh Gott, da werde ich so wütend einfach. Weil das auch so eine offensichtliche Scheiße ist. So, und die Leute klatschen in die Hände wie die letzten Ape-Monkeys so.
Ja, das stimmt.
Oh Gott, ey. Und ich sag jedem da draußen, sollen sich ficken gehen. Haltet Abstand von mir. Kommt mir nicht in die Quere, ihr Wichser.
Das musst du, glaube ich, nicht erwähnen.
Alter Schwede, ihr generischen, wirklich, ihr Ikea-Regale von Influencern, Alter.
Das musst du, glaube ich, nicht erwähnen. Da halten die sich schon mal ganz alleine fern. Aber du hast mit vielen von dem, was du sagst, absolut recht. So, ich weiß nicht, ob man da irgendwie dagegen steuern kann oder sollte. Ich persönlich halte es immer noch für eins der größten Probleme, dass die komplette Influencer-Management-Szene ein Potpourri von Quereinsteigenden, meist bildungsfremden und fernen Leuten sind, die das machen, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist. So, du musst ja nichts können, außer auf eine E-Mail antworten, dass 5.000 Euro in Ordnung sind. Aber das sind deine Qualifikationen, die du hast. Da gibt es sensationelle Ausnahmen. Ich muss gerade gucken, weil ich den Agenturnamen nennen möchte. Von meiner Lena. Lena Niesen heißt sie. Die hat jetzt mittlerweile eine eigene Agentur. Lena Niesen, Gründerin und Artist Managerin bei.
Macht die nicht
Papa Platte und
ja,
so?
Ja, Newbase.
Die macht bei Newbase, ist die unterwegs, die war vorher bei Second Wave, so für mich die fähigste Frau, die ich kennengelernt habe, der fähigste Mensch, den ich kennengelernt habe im Influencer-Management, die ist wirklich auf Zack, die ist wirklich super, aber die ist eine von, lass es mich sagen, von 1000, keine, I don't know, von 1000, so für einen Menschen, der das kann, ne? Auch bei dir, bei Reach Out, für einen Menschen, der das kann, kommen halt 100, die irgendwie quer eingestiegen sind und jetzt kommt noch eine traurige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Das ist meine persönliche Empfindung. Die allermeisten Influencer-Manager sind gescheiterte Influencer. Das sind Leute, die...
Da kommen mir direkt Grüße gehen raus an Benny Bär.
I don't know.
Vielleicht der eine oder andere, der meinen Stream guckt, der muss das sehen. Wir hatten das lustigerweise zu meinem Sellout-Stream, wo jemand so ein Benny Bär Videos donated hat, und das ist der gibt halt Tipps im Influencer Bereich und sagt, wie man groß wird und worauf man achten muss mit 200 Abos.
Ja. Das ist so.
Oh Gott, ey, das ist also Clownshows einfach. Digga.
I don't know, das sind meistens Leute, die selber irgendwie streamen, aber merken, dass da eben nichts bei rumkommt und dann das Gefühl haben, okay, wenn ich halt selber nicht streamen kann, so, dann mache ich meinen eigenen Stream noch so als Hobby und den Rest der Zeit beantworte ich E-Mails, so, wo dann eben geschrieben wird, ja, wir machen 2 Tweets und 2 Instagram-Stories und ein Panel und dafür hätten wir ganz gerne Geld, hier bitte überweisen, so, das ist dann so die Aufgabe. I don't know, ob das repräsentativ ist, das ist zumindest das, was ich so an Erfahrungen machen musste, dass viele Influencer-Manager gescheiterte InfluencerInnen sind.
Ja. Ich will jetzt auch mal die Wunden glätten, weil ich jetzt auch wirklich gottlos auf Mutter gegangen bin. Viele und intensiv. Ne? Ich möchte die negative Energie übertünchen mit der positiven Energie für alle krassen Manager da draußen, die sich so viel Mühe geben für ihre Content Creator.
Ja.
Weil davon gibt es tatsächlich, Lo, du hast es richtig gesagt. Nicht nur die Lena, die du erwähnt hast, sondern einfach auch Leute, die vielleicht in Agenturen stecken, in denen sie sich sein sollten, so. Ey, lasst euch nicht von der Branche ficken, sondern behaltet euer Mindset und die Idee dahinter, Leuten zu helfen, die vielleicht nicht so lebensfähig sind, die mit Reichweite überfordert sind und die vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen, wenn ihr sie nicht beraten würdet. Behaltet euch das bei. Es gibt diese guten Leute und es ist wichtig, dass es die gibt, weil ansonsten würde die ganze Scheiße zusammenbrechen und ich könnte das auch guten Gewissens nicht mehr machen.
Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, scheiße, ich glaube, die holen jetzt, wir sind jetzt auch fast am Flughafen. Ich muss jetzt auch zeitnah los. Also wir fliegen jetzt los. Ich versuche das nächste Mal, kann sein, dass wir das noch mobil aufnehmen, ne? Und wenn ich einen Elefanten sehe, dann grüße ich ihn von dir, Karl.
Ja, grüß ihn mit einer Ladung Schrot von mir.
Ja? Naja, das wird ihn ja auch nicht töten. Also deswegen ist das ja kaum der Rede wert.
Ja, dann, ne? Hat er nur eine schwere Verletzung oder so. Ne? Aber wenn du einen Einheimischen erwischt, dann wirst du töten. Ich möchte mit einem Bild abschließen, das ich dir schicken möchte. Mhm. Und dann war's das auch für heute. Einfach nur ohne Kontext möchte ich dieses Bild hier schicken.
Oh, das Höckekreuz.
Das Höckekreuz, mhm. Das sogenannte Höckekreuz.
Das Höckekreuz.
Das war's schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, Krieg ist noch nicht ausgebrochen, Leute. Ich hoffe, Ukraine steht noch. Zumindest so, wie wir sie jetzt kennen. Wir lösen jetzt zum Ende übrigens aus, falls ihr bis zum Ende dran geblieben seid, ne? Falls ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es ist heute der 20.02. Es ist Sonntag. Sales für eine Weile in Kenia. Und deswegen haben wir heute schon aufgenommen. Wenn ihr diese Information mitbekommt, dann bitte behandelt sie behutsam.
Vertraulich.
Vertraulich. Ja,
wir sind ja hier unter uns.
Wir sind hier unter uns. Ja.
Genau.
Das war.
So heißt die Folge übrigens. Wir sind ja hier unter
uns. Wir sind hier unter uns. Das war Alman Arabica für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ihr kommt gut durch die Pandemie und der Freedom Day, der naht. Ne? Nicht für die Ukraine, aber zumindest für
Ostdeutschland. Doch, die werden auch bald befreit.
Ja.
Ich sag ja immer, die Ukraine ist ein bisschen wie Kilian, Digga. Die haben vergessen, wo sie eigentlich hergekommen sind.
Oh Gott.
Okay, alles klar. Haut rein. Tschüss.